Guten Morgen, liebe Geschwister und Besucher. Lasst uns am Anfang noch zusammen beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, wir sind heute Morgen wieder zusammengekommen, um dich anzubeten und auch auf dein Wort zu hören. Und ja, damit du in unser Leben hineinsprichst, damit du Dinge in Bewegung bringst, damit du uns veränderst, damit du deine Kinder deinem Sohn Jesus Christus ähnlicher machst. Und ich möchte dich heute Morgen bitten, dass du uns segnest durch dein Wort, dass du wirkst in unseren Herzen, dass du unser Leben in Bewegung setzt oder in Bewegung hältst, dass du die Dinge in Bewegung bringst in unserem Leben, dass du Dinge umwirfst, die dir nicht gefallen, dass du die Dinge aufrichtest, die du da haben möchtest. Bitte dich das im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, liebe Besucher, wie die meisten von euch, wahrscheinlich alle, und nicht nur ihr hier, sondern auch der Rest unseres Landes, zumindest ein sehr, sehr großer Teil davon, mitbekommen hat, ist dieses Jahr 2017 ein besonderes Jahr in Deutschland, auch in anderen westlichen Ländern. Wir blicken zurück auf 500 Jahre Reformation. Am 31. Oktober 1517 nagelte der Augustinermönch Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Heute gilt es als der Startschuss der Reformation in unserem Land und ja sogar auch auf dem Kontinent. Eigentlich wollte er nur eine Diskussion anstoßen. Es gab einen Dominikanermönch namens Johann Tetzel, der zog im Land rum und hat für Geld quasi Vergebung der Sünden verkauft. Das nannte man Ablassbriefe. Und es folgten auf diesen Anschlag der 95 Thesen, die zur Diskussion gestellt wurden, Auseinandersetzungen mit Worten, später auch sogar mit Schwertern. Die Bibel wurde in die deutsche Sprache übersetzt, das Evangelium erreichte die meisten Länder Europas, auch wenn es nicht überall willkommen geheißen wurde, also zum Beispiel Spanien, ja, auch das Evangelium hat es dorthin geschafft, aber die Reformation wurde nicht angenommen, oder Polen. Aber ein ganzer Sonntag reicht nicht aus, um zu erzählen, was dann nacheinander passierte, wie an verschiedenen Stellen in unserem Land, auch in anderen Ländern Europas, die Reformation geschehen ist. Das wollen wir auch gar nicht machen. Wir machen hier keine Vortragsreihen über Geschichte, sondern wir wollen auf das Wort Gottes hören. Nun gut, aber Deutschland feiert am 31.10. schließlich mit einem einmaligen Feiertag auch diesen Tag, den Reformationstag. Seit Ende letzten Jahres, das hat irgendwann so im Herbst oder so, glaube ich, angefangen, habe ich dazu überall mal Eindrücke gesammelt, wie unser Volk und auch die Evangelikalen mit diesem besonderen Jubiläum umgehen. Meistens hatte ich das Smartphone dabei, um alles immer schön zu fotografieren. Aber es stiehlt uns jetzt zu viel wertvolle Zeit von der Wortverkündigung, wenn ich euch diese, ja, man könnte fast sagen, Diashow der Schande vorführe. Ich möchte nur kurz einige Beispiele zusammenfassen, auf die ich gestoßen bin. Da kam ein langer Artikel zum Beispiel in der Rheinzeitung, ich habe es dann später recherchiert. Beim Mainzer Karnevalsumzug fuhr ein Motivwagen mit einer überlebensgroßen Martin-Luther-Figur mit. Vom Wagen wurden eine Tonne Martin-Luther-Bonbons und 1000 Playmobil-Luther-Figuren in die Menge geworfen. Ein Posaunenchor spielte dazu eine Fastnachtsversion von Ein feste Burg ist unser Gott. Und das Ganze wurde gesponsert oder getragen von der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau. Also, nun ja. Dann waren wir letzte Woche auf der Stuttgarter Messe. Da war ein Stand auch, wo wir vorbeikamen, mit Luther-Kaffee. Der gute Dr. Martinus hat zeitlebens nie eine Kaffeebohne gesehen. Geschweige denn Kaffee getrunken. Er hätte es wahrscheinlich für verwerflich gehalten, weil es, keine Ahnung, jedenfalls Luther-Kaffee. Auch ein kleiner Eindruck. Dann in einem evangelikalen Buchladen, möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ihr kennt ihn alle, fand ich auch Packungen von Luther-Nudeln. Das ist natürlich sehr reformatorisch gedacht. Also Luther-Nudeln, Luther-Pasta. Da hat jemand wirklich die Reformation verstanden. Pünktlich zum Reformationsjahr erschien dann auch in einem evangelikalen Verlag ein Buch Gesichter und Geschichten der Reformation mit 366 kurzen Lebensbildern, darunter solche, für die Leute, die es nur hören, in Anführungsstrichen, reformatorisch ausgerichteten Personen wie Mutter Teresa, dann die römisch-katholische Mystikerin Teresa von Avila, ein Lebensbild des bibelkritischen Theologen Albert Schweitzers, ein Lebensbild von einem Jesuitenpater Teilhard de Chardin, der ist mir eigentlich noch bekannt als Vordenker der New Age-Bewegung, also aus dem esoterischen Bereich, was der mit Reformation zu tun hat. Nun ja, einige andere Irrlehrer waren auch noch dabei, in einem evangelikalen Verlag. Nun, dann, und dadurch bin ich überhaupt erst mit dem Thema so konfrontiert worden, in öffentlichen Verkehrsmitteln im Raum Stuttgart wurde bis vor kurzem immer wieder für die Aktion Mach den Luther der evangelischen Landeskirche geworben. Auf diesen Plakaten und der entsprechenden Website ist das Folgende zu lesen. Vor 500 Jahren brachte Martin Luther die Kirche in Bewegung. Er wollte, dass jeder verantwortungsvoll Kirche mitgestalten kann. Man muss mal anders betonen. Er wollte, dass jeder verantwortungsvoll Kirche mitgestalten kann, darf und soll. Jetzt bist du dran. Wie sieht deine Idee von Kirche aus? Zeig's uns und mach den Luther. Denn Reformation bedeutet stetige Erneuerung. Nun ja. Man sollte es kaum für möglich halten, aber wenigstens ein Satz in diesem Werbetext oder Motto ist gar nicht so daneben. Ein einziger Satz, nämlich, denn Reformation bedeutet stetige Erneuerung. Mit anderen Worten, Reformation ist nicht etwas, das fängt an und ist dann irgendwann komplett abgeschlossen. Jetzt ist das Projekt zu Ende und jetzt legen wir es zur Seite. Nein, das stimmt. Vor 500 Jahren brachte Gott durch einen Martin Luther vieles erst ins Rollen. Das Evangelium wurde nach langer Zeit wieder frei und klar gepredigt. Das hat er quasi wieder ausgegraben oder Gott durch ihn. Die Bibel wurde von allen Menschen im Einflussbereich der Reformation frei zugänglich. Also überall da, wo jemand in der Kirche die Reformation eingeführt hat, konnten die Leute die Bibel lesen. Aber schon Luther und auch seine Mitreformatoren erkannten, dass das nur der Anfang sein kann. Nach der ersten Reformation folgten weitere Reformationsbewegungen. Zum Beispiel in Deutschland der Pietismus. Als die Reformation zum Erstarren kam, als die Theologen sich nur noch um Lehrsätze und um irgendwelche Feinheiten bemühten, die noch irgendwie in Bekenntnissen sehr detailliert festzuklopfen, kamen dann die Pietisten und haben gesagt, Leute, ihr müsst das, was ihr da alles bekennt, müsst ihr auch leben. In England gab es die Puritanerbewegung und in den Niederlanden die sogenannte Nadere Reformatie, die andere oder zweite Reformation. Eine der wichtigsten Gestalten der Naderer Reformatie war Jodocus van Lodenstein. Er schrieb 1647: Die Kirche ist reformiert und hat es immer nötig, nach dem Wort Gottes reformiert zu werden. Und da haben wir es. Es ist ein stetiger Prozess. Es ist nicht irgendwann, jetzt haben wir es im Sack, alles erledigt, Reformation erledigt, durchgeführt, wir nehmen sie mit. Sondern die Gemeinde, die Kirche hat es immer nötig, dass es weitergeht. Nach dem Wort. Und ihr fragt euch, warum erzähle ich euch das alles? Zwar deswegen, weil wir heute eine neue Reihe beginnen, eine Predigtserie zum Thema Reformation heute. Wir werden zusammen, so Gott will, die fünf Alleins der Reformation durchgehen, jeweils mit ein oder zwei Predigten, mal gucken, wie es geht. Also allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade und allein Gott die Ehre. Und werden versuchen, sie auf unser Leben und auf unser Gemeindeleben auch anzuwenden. Jeweils. Und vielleicht gehörst du zu denen, die einen von zwei Gedanken denken. Der eine Gedanke wäre, oh ja, Erneuerung, super. Alles Alte mal, was Verstaubtes rausfegen, frischer Wind. Ja, passt auch jetzt, alles Neue macht der Mai. Nun ja. Oder du gehörst zu denen, die innerlich aufstöhnen. Oh nein, ich höre überall das Thema, wo ich hingehe, das Thema Reformation. Jetzt die letzte Insel, wo man nicht dauernd davon spricht, ist auch noch weg. Ich kann es nicht mehr hören. Kenne ich alles schon? Weiß ich alles schon? Das sind doch Grundlagen, die man in einer evangelikalen Gemeinde wie unserer doch voraussetzen kann. Nun auf den ersten Gedanken möchte ich versuchen, mit dieser Predigt zu antworten. Und denen, die denken, dass die fünf Alleins der Reformation oder auch, ja, man könnte nicht nur sagen der Reformation, sondern wirklich der Bibel oder des Evangeliums schon hinlänglich bekannt sind, und denen möchte ich sagen, dass es vielleicht doch die ein oder andere Überraschung noch zu erleben gibt, wenn wir uns näher damit befassen. Noch eine Bitte. Bitte erwartet keine ausführliche Auslegungspredigt jedes Mal. Diese ganze diese Reihe ist als Themenreihe gedacht, auch wenn hier und da immer wieder auch Vers-für-Vers-Auslegungen vorkommen. Gut, das Einführungsthema heute, ich habe es schon erwähnt, die Kirche ist reformiert oder die Gemeinde in unserem Goldberg-Sprech, ja, die Gemeinde ist reformiert und hat es immer nötig, nach dem Wort Gottes reformiert zu werden. Dieses Zitat ist nicht unser Predigtext, aber unser Ausgangspunkt, unser Thema für heute Morgen. Worin besteht Reformation? Wie geschieht das? Lass uns einen Text lesen, der uns helfen soll, das zu verstehen. 1. Korinther 3, lesen wir zunächst mal die Verse 9 bis 20. 1. Korinther 3, das Rascheln wird langsam leiser, dann kann ich anfangen zu lesen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Ich möchte noch gerne die Verse 1 und 2 aus dem 4. Kapitel dazu nehmen. So soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Für den einen oder anderen, mich eingeschlossen, vor ein paar Tagen oder ja, ist schon einige Tage her, eine kleine Überraschung. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr euch besser aus in dem Bereich, in diesem Teil der Schrift. Paulus war hier in diesem Text weniger besorgt um die persönliche Heiligung der einzelnen Gläubigen in Korinth. Das kommt an anderer Stelle auch, die persönliche Heiligung. Vorher und nachher, an allen möglichen Stellen, aber an dieser Stelle, sondern er war um das gesunde Wachstum der Gemeinde besorgt. Und in diesen Versen gibt er einige Prinzipien für die Arbeit in der Gemeinde vor. Und diese Prinzipien, die können wir eins zu eins auf das Thema Reformation, wie geschieht Reformation, übertragen. Das erste Prinzip ist, der Grund ist immer Christus. Die Grundlage, das Fundament. Das zweite, das ist dann die Verse 9 bis 10. Das zweite, das Baumaterial ist entscheidend. Das ist dann der zweite Teil von dem Kapitel. Also Vers 11 bis, ich glaube, 20 war es. Und schließlich, Reformation ist keine kreative Arbeit. Das sind dann die zwei Verse von Kapitel 4. Der Grund ist immer Christus, Verse 9 bis 10. Bei diesem Prinzip sollte niemand in einer christlichen Gemeinde wirklich Mühe haben, es zu unterschreiben. Alle Evangelikalen, also alle Christen, die an die Notwendigkeit einer Wiedergeburt mit persönlichem Glauben an Jesus Christus als Herrn und Erlöser glauben, würden damit übereinstimmen, zu sagen, dass die Grundlage, auf der die gesamte Gemeinde steht, Jesus Christus selbst ist. Das ist Konsens. Wäre Jesus Christus nicht derjenige, der die Erlösung geschaffen hätte, so hätte es wohl kaum einen Zweck, dass es überhaupt eine christliche Gemeinde gibt. Und wir nennen uns sogar ja auch christlich, da steckt Christus drin. Wir sind die Leute, die Jesus Christus als unsere Grundlage nachfolgen. In Vers 10 bezeichnet Paulus sich dann als einen weisen oder als den weisen Baumeister, der gemäß der Gnade Gottes den Grund der Gemeinde in Korinth gelegt hat. Zunächst einmal zu dem Begriff weiser Baumeister. Mich hat das damals, was heißt damals, noch nicht so lange her, ein bisschen auch verwirrt. Ich dachte, oh, klopft er sich selbst auf die Schulter. Er sagte, ich bin weise gewesen. Nein, das macht er nicht. Der Begriff, das war ein stehender Begriff für einen bestimmten Beruf, ein weiser Baumeister. Hat man Inschriften gefunden von irgendwelchen Abrechnungen zu Gebäuden, zu der Erstellung von Gebäuden, und dann stand drin, wie viel der weise Baumeister gekriegt hat. Nun, falls das doch nicht der Fall ist, falls er sich selbst weise nennt, können wir uns immer noch sagen, okay, er sagt, dass es durch Gnade geschehen ist und er schreibt unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht auf diese Rückfallebene, sondern weiser Baumeister war ein bekannter Begriff. Nun, was macht der? Es bezeichnet einen Architekten, und das Wort Baumeister her ist ja auch Architekton, der plant, beaufsichtigt und die ganze Zeit dabei ist und auch selbst Hand anlegt, da wo es erforderlich ist. Also quasi Architekt und Bauleiter und etwas Handwerker in einem. Nun, das hat Paulus in Korinth getan, aber er hat keinen Grund gelegt, der etwas Neues beinhaltet hätte, sondern, wie ein Vers 11 dann deutlich macht, er hat den Leuten Jesus Christus gebracht. Er hat ein Fundament genommen, das es praktisch schon gab, und hat es in Korinth verankert, könnte man sagen. In der Erde Korinths, wenn man im Bild sprechen möchte, installiert. Das Evangelium wurde gepredigt, das Evangelium von Jesus Christus, das ist nicht erst in Korinth entstanden, es ist nicht durch Paulus erst entstanden. Paulus hat etwas genommen, das es schon gab, das der Herr ihm auch nochmal persönlich offenbart hat. Das Evangelium wurde gepredigt, Menschen kamen zum Glauben und wurden gerettet. Jesus Christus ist das absolute Fundament von allem, was wir hier in der Gemeinde tun. Du magst denken, dass es doch klar ist. Nun, für uns ist es klar. Aber erlaub dir mal den Luxus, dich umzuhören in deinem Bekanntenkreis, vielleicht sogar Familienkreis. Frag einmal, wozu es denn die Kirche oder die Gemeinde gibt. Auf was sie gegründet ist. Nun, eine ältere Dame, eine treue Katholikin, der wir vor einiger Zeit, ist glaube ich schon einige Jahre her, zu Weihnachten eine evangelistische Broschüre gegeben haben, die kam dann irgendwann auf die Sandra zu, nicht auf mich, ich bin Rheinländer, Misch, auf mich, muss ich immer noch beherrschen, das ist schrecklich. Sie hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass da von Sünde die Rede war. Was wir denn immer mit der Sünde hätten? Und dass der Herr für die Sünden von Menschen gestorben ist. Nun, mir hätte dann die Frage auf dem Herzen gebrannt, warum denn in ihrer römisch-katholischen Kirche da ein Kruzifix hängt und wozu denn die sieben Sakramente da sind, wenn sie nicht dazu da sind, irgendwie eine Art von Erlösung den Menschen zu bringen für eben Sünde. Also selbst die römisch-katholische Kirche, die wirklich kein biblisches Evangelium verkündigt, weiß trotzdem, es geht irgendwie um Sünde, da ist was nicht in Ordnung zwischen Gott und Mensch und wir müssen was machen. Und Christus, der ans Kreuz ging, hat auch was mit Sünde zu tun. Aber nun, nicht jeder, der sich irgendwie Christ nennt, dem ist es wirklich klar, dass Christus, der Gekreuzigte, die Grundlage ist. Also der Grund, auf dem unsere Gemeinde und jede andere Gemeinde steht, die mit Ernst eine christliche, evangelische oder evangelikale Gemeinde sein will, eine Gemeinde, die aufs Evangelium gegründet ist, ist die Errettung durch Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen. So, das ist der absolute Konsens. Jetzt kommen wir zum zweiten. Das Baumaterial ist entscheidend, die Verse 11 bis 20. Vor einiger Zeit kam in der Zeitschrift, die bei einigen Brüdern hier auch ganz beliebt ist, ich lese auch ganz gerne drin, Gemeindegründung, ein Artikel, schon ein paar Jahre her. Vielleicht hat der ein oder andere diesen Artikel auch gelesen, zum Thema Schriftauslegung. Der Autor, ich weiß nicht mehr, wer es war, sagte sinngemäß, dass es für die französische Küche drei Dinge gibt, die wichtig sind. Drei Dinge. Erstens Butter, zweitens Butter und drittens Butter. Ich weiß nicht, also ich kann es so nicht bestätigen, aber nun ja, er glaubt zumindest. Dann sagt er, für das Immobiliengeschäft gibt es drei wichtige Grundsätze. Erstens Lage, zweitens Lage, drittens Lage. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Und schließlich sagt er, für die Bibelauslegung gibt es ebenfalls drei wichtige Regeln. Erstens Kontext. Zweitens könnt ihr euch schon denken, oder? Kontext. Und drittens Kontext. Ja, wir dürfen Verse und Teile der Schrift nicht aus dem Zusammenhang rausreißen. Er hat recht. Kontext, Kontext, Kontext. Aber mir ging es tatsächlich lange so, dass ich diese elementare Regel übersehen habe, wenn ich an die Verse 12 bis 15 dieses Kapitels kam. Was ist der Kontext? Es geht um Gemeindebau. Die ganze Zeit. Es geht vor den Versen darum und es geht auch danach darum. Aber wir Gläubigen, vielleicht bist du auch einer davon. Vielleicht hast du die gleichen Scheuklappen, die ich auch aufhab. Manchmal, wenn ich die Bibel aufschlage, nehmen immer die Verse 12 bis 15 aus diesem Kontext heraus und beziehen sie einfach auf unsere persönliche Heiligung. Wir sagen, wenn wir das tun, in diesen Versen siehst du, was passiert, wenn Gläubige, die zwar bekehrt sind, aber mit ihrem erretteten Leben nichts Gescheites anfangen. Er ist zwar errettet, aber das ist auch schon alles. Er ist dann hinterher, er ist zwar errettet, aber er riecht schon noch ein bisschen nach Feuer, ne, wenn er so in den Himmel kommt. Aber es ist nichts, was dann sonst übrig bleibt. Nun, ich will gar nicht bestreiten, dass es hier auch um Lohn in der Ewigkeit geht. Denn das steht ja ausdrücklich da. Und es steht auch die Formulierung da, wie durchs Feuer hindurch gerettet, oder gerettet jedoch wie durchs Feuer hindurch. Aber die Dinge, die zum Lohn führen, oder die einen Gläubigen diesbezüglich um seinen Lohn bringen, die drehen sich hier an dieser Stelle um das, was er für das Reich Gottes, für die Gemeinde tut. Wie er in der Gemeinde mitbaut. Also fragen wir erst einmal, in welche Situation schrieb der Apostel? In beiden Korintherbriefen können wir sehen, dass wohl nicht wenige von den korinthischen Gläubigen begeistert waren von diesen sogenannten Superaposteln, von Leuten, die rhetorisch richtig was drauf hatten. Die haben eine richtige Show gemacht aus ihren Predigten. Und der Inhalt dieser Predigten, wenn man es überhaupt noch so nennen kann, dieser Reden, war sehr stark vermischt mit griechischer Philosophie mutmaßlich. Sie schöpften Inhalte aus zweifelhaften Quellen, irdischer Weisheit. Ja, wir sehen, Paulus spricht immer wieder von Weisheit, von menschlicher Weisheit und von göttlicher, und von der Torheit der Predigt. Ja, und da werden wir gleich bei den Versen 19 bis 20 nochmal drauf kommen. Aber fragen wir jetzt, an wen in Korinth richten sich diese Verse? Sie richten sich an alle, die am Tempel Gottes, also an der Gemeinde, mitbauen, an jeden also, der durch seinen Dienst irgendetwas zur Auferbauung der Gemeinde beiträgt. Speziell an solche, deren Dienst darin besteht, irgendwelche biblischen Inhalte zu vermitteln. Jetzt bitte nicht alle, die nicht predigen, oder keine Bibelstunde halten, zurücklehnen, weil jeder von uns, zumindest sollte es so sein, vermittelt irgendwem, irgendwelchen anderen Gläubigen, hoffentlich geistliche Inhalte. Wir reden ja miteinander. Und wir reden hoffentlich auch über die Dinge des Herrn. Also, sobald wir etwas tun, mit dem wir die Gemeinde auferbauen, sei es dadurch, dass wir mit Leuten reden, dass wir zu Leuten sprechen, dass wir zu Kindern reden, dass wir im Gesang Dinge von uns geben. Wirken wir mit daran, den Tempel zu bauen. Man könnte vielleicht noch hinzufügen, wir kommunizieren, wir reden auch nonverbal, also ohne Worte. Wir zeigen Leuten auch Liebe oder auch nicht. Und für all die Dienste von Gläubigen, die dazu dienen sollen, die Gemeinde im Glauben ihrer geistlichen Tiefe wachsen zu lassen, da gibt Paulus ein Kriterium vor. Dieses Kriterium ist die Beständigkeit. Übersteht es die Ewigkeit? Übersteht es das prüfende Feuer Gottes? Ein Kommentar zu diesem Text sagt, dass antike Häuser oft mit vorzüglichen Materialien gebaut wurden. Unser Fundament ist sicher, da müssen wir nicht dran rummachen. Man könnte sagen, es ist aus Granit. Es ist das für uns erworbene Heil in Jesus Christus. Doch wie bauen wir darauf? Bauen wir mit Gold, Silber und edlen Steinen den Tempel Gottes oder mit Holz, Heu und Stroh? Nun, es ist nicht wirklich so, dass wir eine Wahl haben. Paulus sagt nicht, ihr könnt mal das nehmen oder das, eigentlich ist eure Wahl. Also nein, Gott will ausdrücklich, dass wir seinen Tempel ordentlich, stabil, mit Blick auf die Ewigkeit bauen. Denn in Versen 16 bis 17 sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also, kommen Holz, Heu, Stroh gar nicht in Frage. Sondern nur die guten, die feuerfesten Materialien. Und was tun wir, wenn wir Holz, Heu und Stroh verwenden? Wir verderben den Tempel Gottes. Und das steht ausdrücklich hier, dass wir das nicht tun sollen. Denn der Tempel ist Gott heilig. In der Gemeinde Jesu ist Pfusch am Bau verboten. Also ich habe vorher im Haus gewohnt, bevor wir geheiratet haben und dann woanders hingezogen sind. Da hat sogar ironischerweise noch der Maurer selbst mit drin gelebt, der das Haus mitgebaut hat. Da guckten zum Teil auch Bierflaschen aus der Mauer so ein bisschen raus. Ja, ich vermute mal, da wo er dann gewohnt hat, war das nicht der Fall, aber an anderen Stellen, ich weiß nicht, ob er da nicht aufgepasst hat, seine Kameraden, die da reingemacht haben. Nun, für was stehen die verschiedenen Materialien? Für was stehen die wertlosen Materialien, die im Feuer des Gerichts verbrennen werden? Und für was stehen die feuerbeständigen, wertvollen Baustoffe? Wir müssen auch da gar nicht lange rumsuchen, uns irgendwelche Reime machen aus irgendwelchen weit entfernten Bibelstellen. Ja, erinnert euch, Kontext, Kontext, Kontext. Wir gucken im näheren Kontext. In Versen 18 bis 20, da verurteilt der Apostel Paulus im Namen Gottes die menschliche Weisheit. Seine Aussage gipfelt dann in Vers 20. Der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Feuer, alles weg. Nichtig. Die Gedanken der Weisen, das war eben damals bei den Korinthern die zeitgenössische Philosophie der Griechen. Nun, heute ist es alles mögliche andere. Also bei uns sind jetzt Pluto und Aristoteles nicht mehr so hoch im Kurs, nehme ich mal an. Aber was man versucht uns anzudrehen, auch den christlichen Gemeinden, Marketingmethoden, um die Verlorenen mit dem Evangelium zu erreichen, oder ja, irgendeine Psychotherapie mit einer dünnen christlichen Zuckerguss oben drüber, was bei Gläubigen ziemlich hoch im Kurs ist, da diese Bedürfnispyramidentheorie von Maslow. Ja, wenn alle meine Bedürfnisse gestillt sind, dann bin ich auch, dann komme ich in der Heiligung voran, so ungefähr. Ja. Und deswegen, wenn mich jemand immer nervt, dann bin ich halt nicht erfüllt und dann kann ich nicht so. Und ja, dieses ganze Zeug, das gibt es in christlicher Variante. Und so versuchen manche Prediger dann auch mit psychotherapeutischen Ansätzen Leute zur Heiligung zu bringen, mehr oder weniger. Nun, neue Formen des Gottesdienstes, ja, auch hier in unserer Nachbarschaft, in unserer erweiterten, wurde rumexperimentiert. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal beim Abendmahl in Strümpfen auf dem Boden sitzen und das Ja, so Sachen alle. Neue Formen des Gebets wird uns versucht anzudrehen, Mystizismus, ja, dass wir irgendwie einfach nur stille werden. Ja, und vieles mehr. Ich könnte jetzt noch weiß wie lange Sachen aufzählen, was alles schlimm ist. Nun, damit sollen wir den Tempel Gottes bauen, mit sowas ernsthaft. Das ist wirklich, das ist noch nicht mal Holz. Das ist wirklich Stroh. Nun, aber wenn das Holz, Heu und Stroh ist, was sind dann Gold, Silber und edle Steine? Und ihr kommt schon selbst drauf, in Vers 20 haben wir ein Zitat aus Psalm 95. Wenn wir diesen Vers einmal nachlesen, können wir schnell auf die Bedeutung der gegensätzlichen Baumaterialien kommen. Gehen wir mal zu Psalm 95, die Verse 11 bis 13. Da steht: Der Herr erkennt die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind. Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst, um ihm Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks. Also die nichtigen Gedanken der Menschen stehen im Gegensatz zur Belehrung aus dem Gesetz. Und im Alten Testament steht Gesetz nicht nur für die Forderung, sondern allgemein auch für das Wort Gottes. Die geoffenbarte Weisheit, bitte? 95. 94. Oh, bei mir? Komisch. Ich habe es bei 95 gefunden, aber muss ich zu Hause nochmal nachgucken. Ja, Gottes Weisheit ist geoffenbart in diesem Buch. Da habt ihr Gold, Silber und edle Steine. Und tatsächlich, jetzt schauen wir noch in Psalm 19, da bin ich mir aber jetzt ganz sicher, dass in Psalm 19, wenn ihr schon mal den Finger im Psalm drin habt, die Verse 9 bis 12, da heißt es: Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Also Gold, geläutertes Gold, Gold, das dem Feuer standhält, wird mit Gottes Weisheit. Und noch konkreter im Psalm 19 mit seinem Wort in Verbindung gebracht. Nun, wie wenden wir das denn jetzt an? Wie geschieht fortgesetzte Reformation an der Gemeinde? Indem du und ich überdenken, was und wie wir etwas zum Bau der Gemeinde beitragen. Hat das, was ich anderen weitergebe, sei es im persönlichen Gespräch, sei es in Form eines Buchs, was ich jemandem gebe, oder in Form einer WhatsApp-Nachricht, die ich rumschicke, oder in Form auch einer Predigt oder was auch immer. Hat das ein Fundament tatsächlich im geschriebenen Wort Gottes? Stimmt das wirklich überein mit dem Wort Gottes? Oder haue ich einfach so Sachen raus, ohne drüber nachzudenken? Ah ja, wird schon irgendwie geistlich helfen. Stimmt der Inhalt dessen, was ich weitergebe, mit dem Wort Gottes überein? Schöpfe ich das aus dem Wort? Oder gebe ich nur irgendwelche Gedanken weiter, die ich irgendwo aufgeschnappt habe oder mir selbst zusammengereimt habe? Im besten Fall gesunder Menschenverstand, das ist noch nicht das Schlimmste. Vielleicht ist es dann das Holz. Hast du im Blick, dass diese Gemeinde zum Tempel Gottes gehört und dass du mit all dem, was du hier tust, daran baust? Das ist nicht die Frage. Du baust daran, aber baust du mit gutem oder mit schlechtem Material? Mit eigener Weisheit, mit aufgeschnappter Weisheit oder mit dem Wort? Reformation ist der Prozess im Tempel Gottes. All das Holz, das Heu und das Stroh wegzuwerfen und stattdessen Gold, Silber und edle Steine zu verbauen, einzubauen. Nun, der schlimmste Strohballen, so gesagt, war eben vor 500 Jahren erstmal dieser Verkauf der Sündenvergebung durch diesen Dominikanermönch. Und Luther hat durch Gottes Wirken den Anfang gemacht und diesen Strohballen quasi weggeschafft, eine große Bewegung in Gang gesetzt. Aber wie gesagt, die Reformation ist niemals abgeschlossen. Und eine Anwendung sollte sein, dass sich jeder von uns darüber Gedanken machen sollte, aktiv darüber Gedanken machen sollte, wo und wie wir in unserer Gemeinde vermeiden können, mit Holz, Heu und Stroh zu bauen. Wo treiben wir Dinge, Projekte, persönliche Vorlieben voran? Wo machen wir eine Kommunikation mit anderen, die überhaupt gar keinen Bestand hat für die Ewigkeit? Natürlich, wenn man sich abspricht, von wegen, ich bin dann und dann da und da, bist du auch da, das ist auch Kommunikation. Aber da versuche ich ja nicht, jemanden mit aufzuerbauen. Also von wegen, nein, ich kommuniziere jetzt nur noch was zur Auferbauung dienen, deswegen schicke ich sowas nicht mehr. Das ist ja Quatsch. Aber da, wo ich versuche, anderen weiterzuhelfen, hinterfrage ich das, hat es seine Grundlage wirklich im Wort? Kommen wir noch zum dritten und letzten. Reformation ist keine kreative Arbeit. Das ist das Kapitel 4, die Verse 1 bis 2. Bisschen provokanter Titel, ich weiß. Aber erinnert ihr euch noch an die Aktion Macht den Luther? Ich zitiere nochmal den Leitsatz. Vor 500 Jahren brachte Martin Luther die Kirche in Bewegung. Er wollte, dass jeder verantwortungsvoll Kirche mitgestalten kann, darf und soll. Jetzt bist du dran. Wie sieht deine Idee von Kirche aus? Zeig's uns in Martin Luther. Dass Reformation stetige Erneuerung bedeutet, das stimmt, aber nicht mit unseren Ideen, wie die Kirche oder die Gemeinde aussehen soll. Menschliche Ideen, menschlicher Gestaltungswille hat die Kirche überhaupt erst zu dem gemacht, dass Gott einen Martin Luther gebrauchen musste, um den ganzen Müll wieder wegzuräumen. Das waren menschliche Ideen, die die Kirche so gemacht haben. Und so brauchte es diesen scharfen Schnitt vor 500 Jahren. Aber wenn wir bemüht sind, immer nur so am Tempel Gottes der Gemeinde zu bauen, dass wir das Gold seines Wortes als Grundlage für die Art unseres Dienstes und für den Inhalt jeder Kommunikation nehmen, der zur Erbauung dienen soll, dann schließt es eine bestimmte Art von Kreativität aus. Bitte nicht falsch verstehen. Ja, Gott hat den Menschen als kreatives Wesen geschaffen. Er hat es in den Menschen hineingelegt, dass er Dinge bauen will, dass er Dinge gestalten will. Das ist was Gutes. Und auch in der Gemeinde gibt es Bereiche, viele Bereiche möchte ich behaupten, in denen wir kreativ sein können und sogar sollen. Wir können kreativ in der Liebe sein. Da können wir sogar einen Doktor machen, wenn das geht, ja? Wenn es darum geht, einander lieb zu haben und neue Wege zu finden, einander Gutes zu tun. Aber es gibt einen Bereich, in dem wir nicht kreativ sein dürfen. Der Inhalt unserer Verkündigung. Mit Verkündigung meine ich jetzt wieder jede Art von auferbauender Kommunikation mit dem Ziel, Gläubige weiterzubringen oder Leute ohne Jesus Christus für Christus zu gewinnen. Nun, es steht in 1. Korinther 4, in Versen 1 und 2, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Welche Worte verwendet Paulus hier? Diener, da verwendet er ein interessantes Wort, Hyperetes, das war der Begriff für den unteren Ruderer. Also ein Galeerensklaven, könnte man sagen. Und hier geht es also wirklich um jemanden, der nicht sein eigenes Ziel sucht, in dem, was er tut. Ja, der Galeerensklave, der hat einfach für jemand anderes gerudert und hat sich auch nicht für besonders wichtig gehalten. In unserem Fall ist es die Ehre und die Anliegen des Herrn Jesus Christus. Das andere Wort, das wir hier finden, ist Haushalter, Oikonomos. Ich zitiere mal aus dem Kommentar von MacArthur. Er sagt, das griechische Wort für Haushalter, Oikonomos, bedeutet wörtlich Hausleiter, jemand, dem die komplette Kontrolle über einen Haushalt übertragen wurde. Der Haushalter beaufsichtigte den Besitz, die Felder und Weinberge, die Finanzen, die Lebensmittel und die anderen Sklaven anstelle seines Herrn. Nicht vergessen, was ist am 31. Mai? Na, was ist am 31. Mai?
Geburtstag meiner Mutter.
Okay, das meine ich nicht. Am 31. Mai, du wolltest dich melden? Nein. Ah, meine letzte Hoffnung. Okay, am 31. Mai ist Abgabeschluss für die Steuererklärung. Was würde nun der Finanzbeamte, der eure Steuererklärung bearbeitet, was würde der sagen, was würde der davon halten, wenn du beim Ausfüllen deiner Steuererklärung kreativ wärst? Ihr seht, es gibt bestimmte Bereiche, da ist Kreativität nicht so willkommen. Oder was würdest du davon halten, wenn der Finanzbeamte deines Vertrauens bei der Erstellung des Steuerbescheides mal so richtig seine kreative Ader spielen lässt? Er würde es ja nur gut meinen, er ist ja kreativ, er möchte einfach mal sich so verwirklichen da. Oder stell dir vor, du hast eine Firma und dein Buchhalter betreibt kreative Buchhaltung. Wie würdest du das finden? Du verstehst den Grundgedanken. Es gibt in unserem normalen Leben auch Bereiche, da ist Kreativität nicht gefragt, da ist Treue gefragt. Der Finanzbeamte schätzt es, wenn du treu bist. Du schätzt es, wenn der Finanzbeamte dir gegenüber treu ist. Und wenn du eine Firma hast, würdest du es schätzen, wenn dein Buchhalter nicht kreativ ist, sondern treu. Kreativ sein kann er in seiner Freizeit, da kann er mit Window Colors und keine Ahnung was alles machen, aber nicht in der Buchhaltung. Also, es gibt auch in der Gemeinde das. Das bedeutet beim Gemeindebau und bei der Reformation, dass wir erst einmal nicht fragen, wo bekomme ich bloß neue, frische Ideen her, die die Gemeinde oder meine Gruppe weiterbringen können, sondern was genau sagt die Bibel zu diesem Bereich? Bin ich hier wirklich nah, so nah wie möglich am geschriebenen Willen Gottes dran? Wenn wir aus der Bibel herausgefunden haben, was der richtige Inhalt ist, den wir weitergeben sollen, dann suchen wir auch wiederum die Weisheit Gottes. Nämlich darüber, wie soll ich das weitergeben? Und da haben wir schon etwas mehr Spielraum. Aber über den Inhalt, da haben wir keinen Spielraum. Es gibt nur eine Wahrheit. Nun, wie würde es Gott wohl finden, wenn die Leute, die hier predigen, euch die Predigt vortanzen? Ich bin froh, dass das keine Option ist in der Bibel. Ja, statt in Worten zu euch zu sprechen. Ja, aber so haben wir nicht nur Begrenzungen der Kreativität, was den Inhalt betrifft, sondern auch, wie wir etwas hinüberbringen. Gott möchte, dass die Verkündigung mit menschlichen Worten geschieht. Du siehst also, Reformation, die Erneuerung auf der Basis allein des Wortes Gottes, ist ein Werk, das Treue erfordert. Und frag dich einmal ehrlich selbst vor deinem Gott, will ich wirklich wissen, will ich das wirklich wissen, was das Wort Gottes zu verschiedenen Fragen des Lebens und der Gemeindearbeit sagt? Will ich das wirklich wissen oder lieber mache ich so wie immer? Oder wir verfolgen den pragmatischen Ansatz. Das, was funktioniert, das machen wir jetzt. Bin ich wirklich daran interessiert, das zu wissen? Was sagt die Schrift dazu? Vertrete ich den Grundsatz, das haben wir schon immer so gemacht, dann wird es wohl richtig sein. Bruder XY hat es mal irgendwann eingeführt und seitdem haben wir das so weitergemacht. Ein Freund von uns, der inzwischen beim Herrn ist, hat mal gesagt, die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde sind, aber das haben wir doch immer so gemacht. Anstatt zu fragen, sagt die Schrift es auch, dass wir das machen sollen? Nun, in anderen Bereichen müssen wir Dinge, die wir bereits tun, vielleicht doch nochmal den Röntgenblick des Wortes Gottes unterziehen. Treue zur Offenbarung Gottes bewirkt eben keinen Stillstand der Gemeinde. Von wegen, ja, das ist ja dann, das, was hier drin steht, das ist ja alles statisch. Ja, irgendwann sind wir in dem Zustand angekommen, dass wir das alles machen, was da drin steht, dann bewegt sich ja nichts mehr. Nein. Nein, nein. Der Weg dahin, dass wir das wirklich alles so machen, wie es im Wort drin steht, der ist noch so weit, die Gemeinde wird, bis der Herr wiederkommt, in Bewegung bleiben. Damit das zu tun, zu überprüfen, sind wir wirklich auf dem Weg, den das Wort vorzeichnet. Und es gibt immer etwas zu erneuern, es gibt immer etwas zu reformieren, aber eben nach dem Wort Gottes. Lass uns zum Schluss noch beten. Lieber Vater, hab du Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns daran erinnert, was du gesagt hast und dass er es in unser Herz einprägt. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere Gemeinde, dass du jeden Einzelnen von uns in Bewegung bringst oder in Bewegung hältst, dass du mit deinem Werk an uns weitermachst. Und du hast versprochen, dass du es tun wirst. Und dafür danken wir dir. Amen.